So, kleinen Moment noch. Aber ich meine, wie Sie leicht sehen, wir werden es dann nicht auf Dauer in diesem Raum machen. Ich bin in letzter Sekunde gekommen, aber wenn man so genau guckt, auch noch pünktlich. Das ist das Erste, wir fangen immer CT an, wenn es da nicht größere Widersprüche jetzt gäbe. So, das Zweite ist, können Sie sich auch, das ist, falls Sie es noch nicht wissen, es gibt einige wichtige Zeitkonstanten in der Informatik. Das ist die Bootzeit. Das ist wirklich verrückt. Die Rechner sind um den Faktor 100.000 schneller geworden. Und die Zeit, die das System braucht, um zu booten, ist konstant. Wirklich. Das ist vollkommen verrückt. Aber ich wollte Ihnen ja nur zeigen, dass ich da schon einiges vorbereitet habe. Da nehmen wir die Einführung. F5. So. Gut. Also, herzlich willkommen. Ich lasse mich gerade nochmal durchzählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37. Okay. Bevor wir jetzt weiter vorgehen und weil die beiden auch stehen, möchte ich Ihnen aber meine Mitstreiter vorstellen. Das ist als erstes Mal die Claudia Stockhausen und als zweites dann der David. Wir werden die Übungen vor allen Dingen organisieren und in dieser Größenordnung ist diese Art von Übung, so wie wir sie es machen wollen, nicht mehr durchführbar. Deshalb wird es zwei wechselnde Termine geben. Ich würde aber vorschlagen, nächste Woche treffen wir uns nochmal alle zusammen. Als ersten, als Einführungstermin in die Übung. Mittwoch ist das ja von 10 bis 12. Mittwochs von 10 bis 12 auch in diesem Raum. Es sei denn, Sie finden auf der Moodle-Plattform, da sagen wir gleich noch was zu, schon eine andere Terminangabe. Also nächstes Mal könnte es sein, dass hier an dem Raum ein kleiner Zettel steht, wir treffen uns woanders. Das sollten Sie normalerweise aber vorher dann auch erfahren haben. Und da findet dann alles statt, was man zur Übung wissen sollte. Wollt ihr noch gerade etwas sagen, sonst...
Gut. Das heißt, werden dann alle Folien gepostet, die Übungsblätter, dort gebt ihr später die Übungsblätter ab und decken wir dort auch die Informationen, falls sich jetzt kurzfristig was ändert.
Okay.
Kein Passwort oder so?
Nee, kein Passwort. Ihr braucht einfach nur euren HRZ-Account.
Also HRZ-Account und HRZ-Passwort, das brauchen Sie natürlich. Okay. Erste wichtige Info. Gleich anmelden. Dann wissen wir auch, wie viele Leute es final sind. Und der Rest zur Übung wird dann nächste Woche Mittwoch besprochen. Und auch das Vorgehen, da gehe ich jetzt nicht so sehr drauf ein. Ich sage schon ein bisschen was. Sie haben alle hierher gefunden, vielen Dank, da sind wir. Hier die Folien dann, sind auch Telefonnummern bei, wenn Sie uns erreichen wollen oder Claudia oder David, dann geht das auch. Also ich muss da nicht weiter drüber gehen. Und das war eigentlich das Programm, das ich mir für heute vorgestellt hatte. Das heißt, ich will kurz sagen, wie sich diese Veranstaltungen in die GDV-Veranstaltungen einfügen. Dann einiges weniges Organisatorisches noch, Ihnen kurz die Themen der Vorlesungen vorstellen, Literaturempfehlungen geben und dann mikromäßig eine ganz kleine Einführung. Um was geht es eigentlich, wenn wir über HCI, Human-Computer Interaction, sprechen? Und warum ist das wichtig für Sie und warum ist das vor allen Dingen wichtig für diejenigen, die Ihre Programme nachher mal benutzen? sollen. Ich kenne einige der Gesichter, die ich jetzt sehe hier. Ich glaube, es ist zu groß, dass sich jetzt jeder kurz vorstellt. In der Übung wird das dann sicherlich passieren, dass sie auch miteinander arbeiten und sich vorstellen. Aber so aus welchen Studiengängen kommen Sie? Das würde mich interessieren. Wer ist aus dem Master Informatik hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. Ganze Menge. Wer ist aus einem Nicht-Informatik-Fach hier? 1, 2, sagen Sie mir das kurz.
Pädagogik.
Pädagogik?
Physik.
Physik, okay. Und wer ist Nicht-Bachelor-Informatik? Okay.
Wir machen Master-Wirtschaftsinformatik.
Master-Wirtschaftsinformatik, okay. Sie sind, okay, prima. Auch Sie sind natürlich herzlich willkommen. Aber der überwiegende Teil ist Bachelor-Informatik und das ist auch so, ist eine Kern-Bachelor-Veranstaltung und das ist auch gut so. Wobei wir die anderen gleich lieb haben, nur damit Sie das wissen, ja, absolut gleich. So, das war eigentlich die Folie. Zu mir selbst noch. Ich bin seit gut 10 Jahren jetzt hier in Frankfurt, war vorher in Darmstadt, kenne also den Darmstädter Betrieb und die Informatik da auch sehr, sehr gut. Bin sehr gerne nach Frankfurt gekommen. Ich hoffe, Sie sind auch gerne hier, weil Frankfurt macht einen gewichtigen Unterschied, gerade in der Informatik für mich. Und der Unterschied ist der, welche Bedeutung wir dem Anwendungsfach und den Anwendungsfächern zumessen. Das ist hier in Frankfurt viel größer an vielen Sachen abzulesen. Zum Beispiel, dass das Anwendungsfach schon im Bachelor gemacht wird, dass man sich dann nachher vertiefen kann oder ein zweites machen kann und so weiter und so weiter. Und dass wir interessante Anwendungsfächer für einige Leute haben, Sachen, die naturgemäß Darmstadt nicht anbieten kann, was weiß ich, von Soziologie, Psychologie. Das wäre auch interessant. Psychologe ist nicht dabei oder Psychologin. Ja. Bis hin zu katholischer Theologie, auch das können Sie als Anwendungsfach machen, wenn Sie wollen. Und das macht einen gewissen Reiz aus und das macht eigentlich auch den Charakter der gesamten Universität aus. Also ich war übrigens sehr gerne in Darmstadt und wohne auch noch direkt in einem Nachbarort. Zu dieser Veranstaltung, diese Folie müssen Sie sich nicht merken, weil das die alte Veranstaltung ist. Aber vielleicht denkt da noch einer dran. Die neue Veranstaltung hat genau diese Änderungen. Also, es sind 2 Vorlesungsstunden und 2 Übungsstunden. Sie kriegen 2 Credit Points mehr, also jetzt 6 Credit Points. Es sind ein paar mehr Vorlesungstermine. Und gut, hier habe ich jetzt nochmal ausgerechnet, dass Sie sich auf eine gewisse Arbeitsbelastung werden einstellen müssen. Wenn man es nominell durchrechnet, also so nach den Spielregeln, ja, Credit Points sind ja eine Einheit, die sich bezieht auf den Workload für Sie. Ja. Da würde da rauskommen, Sie müssen jetzt mal mindestens 8,5 Stunden pro Woche nur, also ohne die Präsenzzeiten, für diese Veranstaltung arbeiten. Das klingt viel, ist auch tatsächlich viel, aber Sie werden hier nicht vernünftig durchkommen, wenn Sie sich nicht selber engagieren. Dafür sorgen schon die Intensitäten der Übungen und auch die Schwierigkeiten. Die Folien finden Sie, wie gesagt, wenn Sie da drauf gehen, finden Sie auch einen Link in den Moodle-Kurs. Steht das im irgendwo noch? Sonst ist der Link da unten falsch. Ja, das ist GDV, ja. Ja, okay, baut er auf jeden Fall ein. Das heißt, dann können Sie von da weiter. Aber diese Sachen müssen Sie sich auch nicht anschauen. Also wichtig ist, habe ich nicht alles rausgekriegt. So ist es jetzt strukturiert. Sie brauchen Zeit, zusätzliche Zeit. Allein in der Vorlesung zu sein, reicht nicht. Und das, was Sie da an praktischen Arbeiten machen, ist ungleich Programmieren. Ja, Sie werden auch ein bisschen programmieren, aber es ist natürlich kein Programmierkurs hier, sondern es geht um die Gestaltung von Benutzungsschnittstellen. Und da werden Sie gleich und auch am Anfang merken, dass der Kern eben dann gerade nicht das Programmieren ist. Sie werden eigentlich lernen, mit Papier und Bleistift zu skribbeln, vielleicht am Anfang. Skribbeln ist ein Fachterminus, ist nichts Kindliches, sondern Designer, das Erste, was Sie machen, ist eine Skizze skribbeln. Okay, und das müssen Sie erfahren. Das ist aber nicht nur, Sie werden hier nicht zu Designerinnen oder Designern ausgebildet, aber auch. Claudia Stockhausen, David Weiss habe ich vorgestellt. Jetzt ist klar, es wird zwei Gruppen geben. Die werden sich dann auch abwechseln, aber die genaue Planung machen Claudia und David dann. Eigentlich haben Sie wöchentliche Treffen in der Übungsgruppe. Müssen wir gucken, ob wir das durchziehen können und wie wir das machen. Die beginnt nächste Woche Mittwoch, 10 bis 12. Okay. Es wird nur 6 Aufgabenblätter geben. Das heißt, die Aufgabenblätter sind, stimmt das, 6?
6 oder 7.
Die Aufgabenblätter sind individuell und in Kleingruppen zu bearbeiten, je nachdem, das wird Ihnen dann gesagt. Ja? Und bei 6, also 1 könnten Sie nicht testiert bekommen, für die Leute, die noch einen Schein brauchen. Das jetzt auch, gibt es noch ein Diploma dabei? Outet er sich? Nee, aber dann geht das mit dem Schein, gibt es dann gar nicht mehr. Das heißt, Sie alle wollen ja als Ergebnis auch eine Note haben. Okay? Die Diploma hätten das nicht gebraucht, bei denen wäre das dann in der mündlichen Diplomprüfung geprüft worden. Das heißt, die wollen eine Note haben. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie kommen Sie zu dieser Note? De jure findet eine Prüfung statt. Zu dieser Prüfung müssen Sie sich normal anmelden beim Prüfungsamt und dann zu mir kommen und dann machen wir eine Prüfung. Zu dieser Prüfung bitte ich Sie aber mitzubringen, Ihre Mappe. Das heißt, als Ergebnis der Übungsarbeiten wird bei Ihnen eine Mappe entstehen. Ja, da, wo all Ihre Entwürfe und alles das, was Sie so gemacht haben, drin sein soll. Sie werden auch aus der Übung eine Vornote bekommen. Okay? Das heißt, die Mitarbeiter werden Sie bewerten und so weiter. Und in der Prüfung sprechen wir darüber, was Sie gemacht haben, ganz kurz, welche Vornote Sie bekommen haben. Und dann können Sie sagen, ob Sie sich jetzt deutlich verbessern wollen. Dann machen wir eine anständige Prüfung, so mit richtig Prüfungsfragen. Oder, weil eben relativ viel Energie schon in die Übung reingeflossen ist, ob Sie diese Vornote übernehmen wollen. Ja, dann können Sie auch die Vornote übernehmen. Das heißt, Sie haben alle Chancen, aber das geht nicht ohne mit mir zu sprechen, nur dass die Prüfung findet statt. Ja, okay. Sie haben alle Chancen, sich sehr gute Startpositionen zu erarbeiten. Okay. Es ist nicht meine Aufgabe, Sie zu quälen, sondern dass bei Ihnen etwas hängen bleibt. Gut, das hatte ich schon so weit ausgegraut, dass man es hier auf dem Beamer gar nicht mehr sehen kann. Das ist das, was ich hier Ihnen nochmal aufgeschrieben habe. Scheinerwerb brauchen Sie ja nicht. Wir machen ja die Modulabschlussprüfung und wir werden das in Form einer mündlichen Prüfung machen. Also theoretisch würde die Prüfungsordnung auch erlauben, dass ich eine Klausur von Ihnen schreiben lasse, aber das ist Quatsch in diesem Bereich. Wenn Sie einen Rechner-Account hier oben haben wollen, dann können Sie gerne auch zum Sekretariat rübergehen und können den da beantragen. Sie bekommen dann einen Rechner-Account hier auf unseren Rechner. Und der Arbeitsraum ist also genau hier gegenüber, nur auf der anderen Seite. Gut. Das ist unser Programm jetzt fürs Wintersemester. Das heißt, wenn Sie mit mir was noch zu tun haben wollen, können Sie außer in Programmieren, da bin ich ja auch aktiv, und EPR, können Sie noch ins Visual Computer Praktikum kommen. Sie können hier hingehen oder Sie können Einführung in das Projektmanagement beim Anwong machen. Okay, das sind die Sachen, die wir hier noch machen. Und das ist das Gesamtangebot. Da sehen Sie auch so ein bisschen, HCI steht nicht umsonst so irgendwie so ein bisschen ins Zentrum. Sie werden gleich noch sehen, warum es wirklich wichtig ist. Es ist eigentlich für jede Informatikerin, jeden Informatiker oder Informatikinteressierter, auch Wirtschaftsinformatiker, ist es ein ganz zentraler Punkt. Für wen machen Sie denn Programme? In der Regel für User. Diese User sind Menschen. Wird Sie jetzt nicht wundern. Und diese Menschen wollen, ja, einfach fehlerfrei, gut zu bedienende Systeme haben. Und genau darüber werden wir sprechen, wie wir das schaffen. Also für mich ist HCI eine ganz wichtige Sache. Das war auch die Grundlage dafür, dass wir eben den Umfang erhöht haben auf 2+2 und damit auch die Kreditpunkte für Sie. Okay. Ansonsten das nur zur Einordnung. Das ist durchgestrichen, weil ich das aufgrund meines Engagements im die nächsten Jahre nicht werde anbieten können. Also Animation und Mixed Reality. So, das sind jetzt die Ziele, der sollte eigentlich nicht stehen, der Vorlesung, sondern der Veranstaltung. Was möchten wir Ihnen beibiegen? Mal so gesprochen. Nämlich ein Verständnis über die grundsätzlichen Ziele und Prinzipien im Bereich der Human-Computer Interaction, HCI. Welche deutschen Begriffe es da noch für gibt, sage ich Ihnen gleich. Und dann vor allen Dingen die Befähigung, einen Designprozess mal durchzuführen, selber. Und zwar komplett das selbst mal zu machen. Ich glaube, es ist ganz spannend, wird auch, Sie werden auch für eine andere Veranstaltung, nämlich für das Praktikum, noch Serviceleistungen erbringen. Das erzählt die Frau Stockhausen Ihnen dann. Sie sollen verstehen, die Ansätze und auch die Herangehensweisen bei der Entwicklung einer Benutzungsschnittstelle. Und diese soll benutzerfreundlich sein. Sie sollen auch in die Lage versetzt werden, existierende, möglicherweise ihre eigenen Entwürfe oder die Entwürfe von Kolleginnen oder Kollegen zu analysieren. Zu analysieren, und zwar kritisch zu analysieren. Entweder um die zu verbessern, das kann eine Motivation sein. Eine andere Motivation kann aber auch sein, irgendjemand möchte eine Erweiterung haben. Und der Originalautor der Software ist nicht mehr da. Also Sie sollen das jetzt machen. Dann müssen Sie schon verstehen, wie man das systematisch im gleichen Denken wie der Originalautor vielleicht fortführen kann. Und wenn Sie dessen Gedanken gar nicht kennen, dann ist es problematisch. Besser, Sie wissen dann schon mehr als er und können sich in ihn nochmal reinversetzen, damit Sie eine Schnittstelle vernünftig erweitern können. Sie sollen natürlich erprobte und gute Interface-Paradigmen kennenlernen, ihre Werte und ihre Grundlagen. Es sieht so aus, als wenn wir immer nur grafische Schnittstellen machen. Aber ganz wichtig wird es auch sein, dass wir uns nochmal Gedanken darüber machen, wie mache ich eine vernünftige Textschnittstelle. Das ist nicht nur für Systemadministratoren wichtig. In vielen Bereichen wird man mal in die Lage kommen, dass man irgendwie eine kleine Sprache, eine Minisprache entwickeln muss. Also nichts Großes, also nicht ein neues Fortran oder ein neues C++, also nicht so etwas in der Größenordnung, aber kleine Sprachen, die ausgeführt werden können oder sollen. Und da gibt es ganz bestimmte Sachen. Also wir gehen über die rein grafischen Schnittstellen hinaus. Wir wollen uns über neue Sachen Gedanken machen. Also neue Sachen sind zum Beispiel die ganzen Smartphones jetzt. Ja, da sind die Spielregeln ein bisschen anders als auf Desktop-Systemen. Ja. Da ist der Platz noch viel wertvoller als auf einem großen Desktop. Sie sollen natürlich auch Software-Werkzeuge kennenlernen, aber nicht nur Software-Werkzeuge, sondern auch allgemeine Werkzeuge, Hilfsmittel. Und sie sollen auch Wissen über die sozialen Auswirkungen erfahren oder einfach ein, ja, sie sollten, ein bisschen wollen wir darüber diskutieren, wenn Sie jetzt schlechte Software machen, schlechte Schnittstellen, was passiert dann? Ja. Das heißt, Sie haben direkte Wirkung auf die Gesellschaft, das ist schon so. Und das sind im Grunde genommen die Elemente, die wir dann machen werden. Wir werden auch beginnen mit Screen Design und solchen Geschichten. Da gibt es einmal Grundelemente, darüber müssen wir jetzt nicht so sehr sprechen. Aber dann gibt es natürlich auch Funktionen und Moden. Jetzt ist es vollkommen unwichtig, über eine Mode sich Gedanken zu machen. Könnten Sie sagen, ja, wenn ich reine Wissenschaft betreibe, ist das vollkommen unwichtig. Wenn Sie Ihr Ding aber verkaufen wollen oder wenn Leute auch nur ihre frei verfügbare Software nutzen wollen, dann ist es vielleicht schon wert, über Mode mal ein bisschen nachzudenken. Auch wenn es so an und für sich keinen Wert darstellt für Sie. Da geht es natürlich auch darum, ja, ganz grundsätzlich, wie kann man Präsentationen effektiv machen. Denn auf Ihr Interface sollte auf jeden Fall effektiv sein. Und die Qualität auch eines Layouts, eines Screen-Designs jetzt an dieser Stelle. Aber das sind nur die ersten Themen, so werden wir anfangen. Dann, und das ist deutlich gegenüber den Vorjahren erweitert, Usability von interaktiven Systemen, die Benutzbarkeit, ja, und die Evaluation von Benutzungsschnittstellen. Das ist nämlich etwas, was bisher deutlich zu dünn war. Und deshalb haben wir das erweitert, also sowohl in der Vorlesung als dann auch in der Übung. Hier geht es um Anforderungen. Was ist überhaupt Usability? Welche Anforderungen habe ich? Wie kann ich das herunterbrechen? Welche Maße habe ich da? Und welche Ziele möchte ich damit erreichen? Und dasselbe könnte im Grunde genommen hier bei der Evaluation auch stehen. Denn ein Aspekt von Benutzungsschnittstelle ist ihre Benutzbarkeit. Dann gibt es gerade im Web oder eigentlich für verschiedene Systeme gibt es viele Richtlinien. Vielleicht haben Sie auch sowas schon mal gesehen. Also die großen Hersteller, Apple oder Microsoft und so weiter, die haben für ihre großen Programme Richtlinien, wie man zum Beispiel die Office Suite erweitern könnte, nach welchen Prinzipien. Oder Apple auch Desktop-Richtlinien. Das heißt, wie schreibt man ordentliche Programme für Apple? Nach der Apple-Meinung. Das ist ja auch in Ordnung, aber sowas müsste man sich mal anschauen. Und oft stehen da aber auch Prinzipien drin. Also das ist konkret, da steht dann genau drin, oben sind diese Pull-Down-Menüs der vorletzte Button des linksstehenden Menüs ist das, wie heißt das bei Microsoft immer? Das rausgehen, schließen. Ja? Beenden, ja. Beenden. Da steht immer beenden, ja. Und solche ganz konkreten Details. Das sind natürlich keine Prinzipien. Sie müssen aber diese Sachen interpretieren. Und dann sollten Sie die Prinzipien kennen. Oder umgekehrt, Sie können natürlich auch sagen, diese Richtlinien sind aus den Prinzipien abgeleitet und ich möchte die Grundlage wissen. Vielleicht helfen bei den Grundlagen sogar einige Theorien. Denn bestimmte Sachen können wir auch in Theorien fassen. Und da kann man ganz konkret sagen, okay, das ist der Grund, warum man das so und so macht. Zumindest nach dieser Theorie. Also streng. Das ist quasi Bottom-up, Richtlinien, Prinzipien, Theorien und man kann natürlich auch Top-Down gehen. Und das eine ist nicht eins zu eins aus dem anderen ableitbar. Wichtig ist auch, dass Sie, und deshalb dieses komplette Projekt durch die Übung eigentlich so, dass Sie lernen, den Designprozess zu managen. Also nicht nur sich selbst und das ist mehr als reine Softwareentwicklung. Und Evaluation, darüber hatte ich schon gesprochen. Dann Software-Tools, darüber werden wir sprechen, User-Interface-Builder. Wir werden auch bestimmte Interaktionsformen kennenlernen. Das wären also so diese Paradigmen, Direct Manipulation und Menüs, Formulare und Dialoge, Kommandoschnittstellen und natürlich sprachliche Interaktion, Interaktionsgeräte oder spezielle Zusammenarbeitsmechanismen. Und hier habe ich Ihnen zusammengestellt ein bisschen Literatur. Also wenn Sie sich ein Buch besorgen wollen, dann zum Beispiel dieses Buch ist sehr, sehr gut geeignet. Das ist ein neues, deshalb habe ich es hier mal ganz fett gemacht. Also 2011 ist jetzt in der dritten Auflage da, aber das ist auch etwas, ein Buch, das ich auf jeden Fall empfehlen kann, von Yvonne Rogers, die hat damit begonnen, Interaction Design. Was mich ein bisschen ärgert, jetzt schreibt sie, als in der dritten Ausgabe schreibt sie Beyond Human-Computer Interaction. Was sie mit ihrem Buch erreichen will, weiß ich eigentlich nicht, wo sie hin will. Aber als Autorin hat sie natürlich das Recht, das so zu machen. Hier sind noch weitere Handbücher oder Bücher, die durchaus interessant sein können. Jakob Nielsen ist einer, auf den werden wir immer mal wieder zu sprechen kommen, weil er einer der Großkopferten in dieser Szene ist. Und okay, er hat da auch einiges zugeschrieben. Er hat auch einige interessante Websites, wo man verschiedene Sachen nachgucken kann. Natürlich gibt es auch Fachzeitschriften. Wichtig ist, dass dieser ganze Bereich aus zwei Fachgebieten gewissermaßen beeinflusst wird. Das ist einmal aus der Informatik natürlich, das ist ganz klar, aber auch aus dem Bereich Psychologie und Messung und dergleichen. Und darum gibt es auch durchaus verschiedene Fachzeitschriften, die man da wählen kann. Können Sie sich in der Bibliothek halt auch mal anschauen. Und es gibt eine schöne Bibliografie, wo Sie ungefähr 1000 Paper zu diesem Thema, wahrscheinlich mehr, finden können, wenn Sie an sowas mal interessiert sind. Konferenzen sind immer wichtig, wenn Sie das mal lesen. Und bei der ACM, also American Computer Manufacturers, American Computer Manufacturers, so das steht, glaube ich, dafür. Da gibt es extra eine Konferenz on Human Factors in Computing und das ist dieses CHI. Also man spricht das CHI, C-H-I, nicht CHI, nicht, ja. Das ist, in mündlichen Prüfungen ist das interessant. So lerne ich auch immer kennen, ob Sie in meiner Vorlesung waren oder nicht. Das heißt CHI. Die umfassen eigentlich alles, den gesamten Bereich, was man in diesem Gebiet machen kann. Und dann gibt es nochmal ein spezielles Symposium dazu. Multimedia gibt es auch eine Special Interest Group und eine Konferenzreihe. Teilweise werden wir das auch betrachten, aber nicht so tief. In der Eurographics, das ist also die europäische Organisation, gibt es auch hier zum Beispiel einzelne Beiträge zu HCI, aber das ist da nicht der Schwerpunkt und Web3D dasselbe. Also international gibt es nur eine wirklich große Konferenz, das ist die CHI. So, das war der erste schnelle Rundumschlag. Ich habe noch ein bisschen was Fachliches vorbereitet, aber das ist wohl die Stelle, an der man vielleicht noch die eine oder andere Frage beantworten könnte, wenn es denn solche gibt.
Ich hätte eine als Fachfremder. Ja? Sind die Übungen, da muss man dann die Abgaben über Moodle oder wie auch immer das ablaufen wird, ist da Anwesenheitspflicht bei der Übung? Also das Problem bei mir ist, dass sich die Übung teilweise schneidet mit einer Pflichtvorlesung bei mir. Die Vorlesung ist kein Problem, die Übung wird kaum für mich einzurichten sein, das hierher zu schaffen. Und da war meine Frage eben, ob da Anwesenheitspflicht besteht oder ob es reicht, einfach die Übung zu bearbeiten. Und
eventuell können wir auch, wir müssen ja eh zwei Gruppen machen, wirklich wöchentlich die Treffen machen zu können, bietet es sich eventuell an, sogar noch einen zweiten Termin dann zu nehmen. Das heißt, vielleicht passt der zweite Termin dann.
Das sprechen Sie einfach mal mit Frau Stockhausen. Und vielleicht der erste Übungstermin ginge der sogar. um dann so etwas mal zu besprechen.
Am ersten Übungstermin, das geht bei
Das oder? Geht eigentlich auch nicht, aber ich versuche es einzurichten.
Okay. Ansonsten einfach E-Mail an mich schreiben.
Okay. Keine weiteren Fragen. Naja, haben Sie schon fast die ganze Veranstaltung bestanden, oder? Das Wichtigste, was Sie lernen müssen, ist natürlich Fragen zu stellen. Jetzt mache ich nochmal eine ganz kurze Einführung. Ja? Es geht darum, auch und im Wesentlichen heute grafische multimediale Interfaces zu machen. Interaktive Grafiken zu erstellen, ist eine wichtige Sache. Brushing-Techniken, Animationstechniken. Viele der Sachen, die kann man auch fürs Webdesign anwenden, weil das Web, das wissen Sie auch, ist eine ganz, ganz wichtige Schnittstelle für Programme geworden. Es geht aber auch um Aspekte von Toneinbindung und dergleichen. Das heißt, multimediale Anwendungen sind heute State of the Art. Und wir müssen sie bedienen. Und da gibt es sehr, sehr viele Varianten von Karten über 3D-Gebäude, was bis zum, ich sehe was du nicht siehst, ja, ist wahrscheinlich irgendein Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum ich das da hingeschrieben habe. Das ist heute State of the Art, WIMP, wobei es jetzt schon kleine Erweiterungen gibt. WIMP, ganz einfach, steht für Windows, einzelne Fenster, Icons, Ikonen benutzen, zum Beispiel hier die hier liegen oder die Ordner-Ikonen, Menüs, Menü-Auswahltechniken und Pointer. Wobei, ist schön, dass hier Pointer steht und nicht Maus, weil so kann man natürlich auch den Double Touch quasi noch integrieren in diese Definition. Und das Entscheidende ist an dieser Stelle, gleich vorweg, ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen, dass das eine typische Werkzeugmetapher ist. Und Sie werden sich wahrscheinlich gar nicht mehr wundern, dass ich die Programme als Werkzeuge bezeichne. Und das Charakteristikum ist auch, die tun nur dann für Sie etwas, wenn Sie sie benutzen. Genau in dem Moment. Und ob es da was anders gibt, werden wir sehen. Benutzen heißt hier Direct Manipulation, also direkt darauf agieren. Und in dem Moment folgt der Rechner Ihnen, was Sie machen. Das ist die Klassik, die ist jetzt 40 Jahre alt. Natürlich hat sich in diesen 40 Jahren viel verändert. Ein Beispiel sind die mobilen Geräte. Double-Touch-Bedienung, wie funktioniert das? Also typisch das Aufschnippen und was weiß ich, auf Vergrößern. Und es gibt auch immer neue Anwendungen. Und auch da müssen Sie sich reindenken können. Verändern auch diese Interaktionsformen. Ja, wir werden eine Vorlesung machen zu sogenannten neuen Geräten, obwohl sich in diesem Bereich vergleichsweise wenig entwickelt. Ja, natürlich, die Geräte werden hochauflösender. Multitouch-Bedienungen sind jetzt möglich, das gab es vorher nicht. Aber im Grunde genommen ist das alles, ich meine, erst recht, eine Brille vor dem Augen, ein Direktsichtgerät, hatte der Ivan Sutherland schon vor 67 oder 68, also vor 35 Jahren, das werden wir ja jetzt nicht als was Neues verkaufen wollen. Es ist auch nichts wirklich Neues. Nur oft ist es so, dass diese Technologien eben heute wirklich Bedeutung gewinnen. Und dann nochmal etwas ganz ernst gemeint. Spiele haben oft ein sehr, sehr gutes Interface. Verglichen mit anderen, sagen wir mal, Anwendungsprogrammen. Also das, was man so hier im Büro benutzt, so, ja, SAP oder sowas. Wofür steht denn SAP? Wer weiß das?
System, Anwendung und Produkt.
Nein. Sammlung arbeitsloser Physiker. Also, das haben Sie übrigens selbst gesagt, weil das so war. Und das schadet auch nichts, ist ja sehr erfreulich, sehr erfolgreich geworden. Aber auch die SAPs, es lohnt sich oft mal in mancherlei Hinsicht in Spiele reinzuschauen, wie da bestimmte Sachen gelöst werden. Das ist überhaupt nicht dumm und das ist kein Makel, das muss man klar sagen. Weil manche Sachen sind da wirklich sehr, sehr gut gelöst und sie sind auch von den Grafikfähigkeiten und so weiter typischerweise ziemlich vorne dran. Ja, gut, diese neuen Technologien, ich muss Ihnen überhaupt nicht erklären, dass die Smartphones, auch wenn ich hier nur so alte habe, also das ist ja auch schon historisch, das ist 10 Jahre alt, der iPod, ne? Ja, aber so richtig wirklich was geändert hat sich da kaum was. Das ist vielleicht etwas, was Sie noch live erleben werden. Nämlich mal so wirkliche Generationsunterschiede. Das ist übrigens eine Folie, die ist so und sieht auch so schräg aus, ja, weil ich sie vor ungefähr 15 Jahren gemalt habe und auch da eigentlich so diese Vision hatte, nicht ich alleine, dass sich da was ändern wird. Aber wenn Sie ganz weit, daran kann sich niemand von Ihnen erinnern, da hatte auch die Informatik hier einen großen Rechner und da wurde programmiert mit Studenten, typischerweise mit Lochkarten, weil so viele Displays gab es gar nicht, wo die Leute dran arbeiten konnten. Ja? Das heißt, es war ein Batchbetrieb und die Rechner waren was Besonderes. Ja, die wurden bedient. Ja? Ein Operator gab es da oder mehrere. Das war so die erste Sache, die können wir eigentlich vergessen. Dieses, dass der Benutzer, der Endbenutzer, ein Computersystem benutzt und zwar wie ein Werkzeug. Warum ist das Werkzeug so wichtig? Weil es ist so, wie ein Werkzeug auch in der Realität ist, wie ein Hammer. All diese Programme sind nichts anderes als ein Hammer oder eine Zange. Und was ist das Charakteristikum? Sie tun nur dann etwas für Sie, wenn Sie sie benutzen. Keine Zange geht her und zieht einen Nagel aus der Wand, ohne dass Sie die in die Hand nehmen. Und ganz typisch, die meisten Programme tun nur dann etwas für Sie, wenn Sie eine Eingabe gemacht haben. Dagegen gibt es eine ganz andere Metapher, wozu Computer eben heute auch denkbar wären, nämlich die eines Assistenten. Und was ist das Charakteristische? Der Assistent, dem geben Sie eine Aufgabe und der kommt nur dann zu Ihnen zurück, wenn er diese Aufgabe entweder komplett erledigt hat, egal wie lange er dafür braucht, könnte eine Internetrecherche sein, stell das mal zusammen und so weiter. Könnte eine komplexere Aufgabe sein, organisier mal ein Meeting, ja, mit denen und denen schreibt die Leute an, organisier das und so weiter. Nicht Doodle, das ist ein Werkzeug, da wo Sie alles machen, sondern sagen, organisier ein Meeting innerhalb der nächsten 14 Tage mit den und den Teilnehmern. So, und dann trag sie in meinen Kalender ein. Wenn alles in Ordnung ist, kommt er nur dann zurück, wenn es erledigt ist oder wenn ein für ihn nicht lösbares Problem entsteht. Dieses nicht lösbare Problem könnte sein, dass er einen Teilnehmer, eine Teilnehmerin gar nicht erreicht, keine Antwort bekommt. Ja, dann braucht er Entscheidungen, die in der Regel nicht abgedeckt sind durch den Standardregelsatz. Also im Ganzen ein durchaus intelligenteres Verhalten als einfache Werkzeuge. Nämlich dadurch, dass man Aufgaben delegiert. Dieses Delegieren ist da auch ein wichtiger Ausdruck. Ja? Und dass das System das dann für Sie ausführt. Das war übrigens einmal, also ich war noch nicht so oft in der Bild-Zeitung, aber mit dieser Idee vor 15 Jahren ungefähr, da hatten wir genau nach diesem Muster ein Projekt und das hieß Virtual Secretary. Also auf Deutsch würde man sagen virtueller Sekretär oder virtuelle Sekretärin. So, Und mit einmal war über dieses Projekt auch mit meinem Namen eine ganze Bildzeitungsbreite, ja, also weiß ich nicht, 6 Spalten oder wie viel die haben, so ein Artikel darüber, im Sommerloch. Also ich will mich nicht über. Es war Sommerloch, die suchten ein Thema. Und tatsächlich hat mich die Bild-Zeitungsredaktion am Tag vorher angerufen, meine Sekretärin erreicht und wollten mit mir ein Telefoninterview machen. Da habe ich gesagt, jetzt sag erst mal, das sind Sie da. Sie schalten das Licht ein und an. Okay. Ja, gut. Also Sie wollten ein Telefoninterview machen, da habe ich gesagt, okay, dann sollen Sie erst mal die Fragen zuschicken, dann können wir das gerne machen, ja. Und ja, die Bildzeitung ist halt schnell. Denen war das wohl alles zu langsam oder sie wollten die Fragen nicht formulieren. Und dann haben sie einfach einen Artikel und Zitate über mich geschrieben. Das war wirklich frei erfunden. Einfach die Informationen, die auf der Webseite waren. Und das Schöne war, ja, unter welchem Aspekt. Ja, unter welchem Aspekt? Nämlich, dass wir mit der Virtual Secretary Millionen von Frauen ihren Job wegnehmen. Also das war eigentlich die Message. Und gut. Interessanterweise neben mir waren dann auch andere, ich nehme mal an, virtuelle Sekretärinnen auch interviewt worden, die dann so Äußerungen taten wie, sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie der Computer denn jetzt für den Chef, der die Nacht durchgearbeitet hätte, morgens den Kaffee kochen würde. Und solche Späße. Also, ja, interessant, mit welchen Ideen man in die Bild-Zeitung kommen kann. So, das war genau diese Idee, nämlich, dass diese mühsamen Einzeljobs, Terminabstimmungen und so weiter, dass das eben auch ein Rechner machen könnte. Dass man solche Aufgaben delegieren kann und dass der Rechner das ausführt dann. Gut, jetzt kann man natürlich auch streng wissenschaftlich reingehen. Also, was ist HCI? Also in dieser Special Interest Group, Special Interest Group CHI on Computer Human Interaction. Und da sagt man, okay, das ist diese Disziplin, ja, die sich damit beschäftigt, ein Design, eine Evaluierung und Implementierung interaktiver Systeme für den Menschen zu machen. Das ist ganz oder relativ wichtig. Also wir machen keine Systeme oder wir betrachten das hier nicht für Roboter oder für Tiere. Sondern bei uns im Fokus werden immer die menschlichen Fähigkeiten stehen. Und natürlich die Phänomene, die es rundherum gibt. Das ist noch wichtig, wenn Sie mal googeln wollen. Nur nach HCI reicht nicht, dann erwischen Sie nur einen Teil der deutschen Literatur. In Deutsch sagt man typischerweise Mensch-Maschine-Kommunikation, MMK. Sie können es auch umdrehen. Ich nehme mal an, das ist kein Bedeutungsunterschied. Also das KI, HCI, die dritte Variante ICH, kenne ich nicht. Aber diese beiden Varianten sind üblich. Und ein Begriff im Deutschen ist auch noch wichtig, Software-Ergonomie. Das ist eigentlich Quadratquatsch, aber einige der Themen werden auch unter diesem Gebiet gehandelt. Ja. Das ist so ein bisschen historisch deutsche Bedeutung. Also wenn Sie googeln und wollen das als Schlüsselwort haben, sollten Sie verschiedene Begriffe benutzen. Bei uns geht es immer auch um die Leistungsfähigkeit des Menschen. Das ist nicht nur die Wahrnehmungsfähigkeit, also Auflösung und Reaktionsvermögen, sondern es geht auch im Ganzen darum, wenn Sie einen Prozess optimieren wollen, was können Sie Ihren Benutzern überhaupt zumuten? Was ist vernünftig? Also mehr kognitive Belastung, psychische Belastung von Ihren Systemen. Das kann passieren, dass Ihre Systeme, wenn sie nicht gut gemacht sind, nicht ordentlich gemacht sind, auch psychische Probleme erzeugen. Also ein ganz klassisches Beispiel, das war ein Computerspiel in Japan. Das erzeugte bei einigen Spielern krampfartige Zustände. Ja. Und die wurden erst am Anfang oft verwechselt mit Epilepsieanfällen. Das war es aber nicht. Es war einfach eine Störung des Wahrnehmungssystems. Und zwar durch bestimmte Streifenmuster in bestimmter Frequenz, zeitlicher und örtlicher Frequenz. Und das ist schon problematisch, also wenn einem das aus Versehen passiert. Das heißt, es lohnt sich auch so ein bisschen, diese Prinzipien oder auch die Theorien zu kennen, dass man sowas vermeiden könnte. Oder wenn es dann berichtet wird, dass man das einordnen kann. Ja, dann erzähle ich Ihnen noch eins von meinen Hobbys, aber wahrscheinlich komme ich erst dazu, wenn ich dann in Rente bin. Aber mit all diesen Theorien kann man wahrscheinlich auch virtuelle Drogen machen. Und das ist eine wirkliche Herausforderung. Ja? Das gehen wir dann mal an. Immer ein wichtiger Aspekt ist es auch, und zwar, da unterstreiche ich das kleine Wörtchen immer, die Erlernbarkeit von User Interfaces mit zu berücksichtigen. Selbst wenn Sie die neueste Theorie, die neueste, was weiß ich auch immer, verfolgen und alles richtig gemacht hat, aber keiner erwartet es, dass Sie es so gemacht haben, ist das schlecht. Ja. Es ist einfach so, wenn Sie auf bestimmten Systemumgebungen sind, müssen Sie sich dieser Systemumgebung anpassen. Das mag eine Systemumgebung sein bei Microsoft, die Ihnen nicht passt, aber wenn Sie hauptsächlich für Microsoft-User Ihr Interface entwerfen, dann muss es in diese Philosophie passen. Oder Sie müssen sich ganz bewusst dagegen entschieden haben, auch das ist manchmal zulässig, aber nicht aus Versehen und nicht aus Unkenntnis. Okay? Sie werden sehen, dass wir in manchen Bereichen, das ist auch so ein Schlagwort, Usability Engineering zu betreiben. Obwohl, das ist ähnlich wie beim Programmieren, wahrscheinlich noch viel stärker. Es wird allein mit ingenieursmäßigen Methoden nicht gehen. Ein gutes Interface zu machen, wird immer eine Kunst bleiben. Ja? Okay. Es ist also mehr, ein gutes Haus zu bauen, wird auch nicht in der Regel nicht einfach ein Bauingenieur machen können, sondern da gibt es ja eine andere Berufszweige, auch die Architekten, die vielleicht auch noch ein Wörtchen dazu mitreden. Aber natürlich gibt es so etwas wie Spezifikationen. Ein gutes, auch hier, am Anfang, jetzt ganz am Anfang schon, können Sie sich eins merken, ein gutes Interface liegt eigentlich nur darin, wo haben Sie welche Kompromisse gemacht. Denn leider gibt es in diesem Bereich kein Ideal. Und da will ich Sie hinführen, dass Sie diese Kompromisse, die Sie machen müssen, bewusst machen und nicht weil sie es alle so machen oder weil sie gar nicht die andere Idee hatten. Das heißt, sie müssen eben auch hier verrückte Ideen mal durchspielen. Vielleicht ist es ja im Zuge der Entwicklung die richtige. Vielleicht auch nicht. Okay. Gut, wir haben eine ganze Menge interdisziplinäre Geschichten. Es hat viel mit der Psychologie zu tun. Auch gerade wenn wir Usability machen, können wir uns nur an die anlehnen. In der Psychologie ganz charakteristisch ist eine gewisse methodische Strenge. Also die Methodik ist da sehr wichtig. Sie können ja auch nicht da oben direkt nachgucken. Das heißt, alle Ergebnisse, die Sie haben, sind ja, nur abgesichert, wenn Sie die Methoden wirklich sauber angewandt haben. Okay. Mit Informatik hat es Gott sei Dank was zu tun, aber auch mit Grafikdesign. Das wäre auch so ein ganz wichtiges Ziel für mich. Ihnen beizubringen, wo sind Ihre individuellen Grenzen bezüglich der Gestaltung. Sie haben nicht Design studiert, oder zumindest die meisten nicht. Dafür wird es Gründe geben. Sie müssen, wenn Sie sich aber professionell sein wollen, müssen Sie entscheiden können, wann brauche ich Hilfe? Wann mache ich es besser nicht? Und ich sage Ihnen, mit einer sehr, sehr hohen Trefferrate, wahrscheinlich über 90%, sage ich Ihnen auf Anhieb, das ist ein Interface, was nur ein Informatiker gemacht hat. Und warum, woher kommt diese hohe Trefferrate? Weil immer dieselben Fehler da sind. Und genau da möchte ich Sie natürlich hinführen, dass Sie sagen, okay, diese kann ich zumindest vermeiden und ich möchte es dem Krömker am Ende schwer machen, das zu entscheiden. Es ist wirklich verrückt, dass es immer dieselben Fehler sind. Entweder sind Informatikerinnen und Informatiker so eine Gruppe von Menschen, weiß ich nicht, könnte sein, aber übrigens, Ihnen diese 100 Fehler jetzt aufzuschreiben, das nützt nichts, weil das wäre so etwas wie eine Richtlinie, ja. Tun Sie das nicht, tun Sie das nicht, tun Sie das nicht. Ja. Erstens wollen Sie das alle nicht hören. Zweitens wollen Sie es nicht auswendig lernen. Und drittens würden Sie es so nicht verstehen. Also HCI machen ist so etwas wie leiden zu lernen. Warum? Weil Sie bestimmte Sachen nur erleiden können. Die können Sie nicht lernen, auswendig lernen. Das müssen Sie erfahren haben. Es ist wirklich so. Übrigens, das ist ein großer Unterschied. Ne? Wir quälen Sie am Anfang Ihres Studiums vielleicht ein bisschen mehr mit Mathematik und so weiter. Ja? Aber sprechen Sie mal mit einem Designerin, die einen typischen Designstudiengang machen. Ne? Die werden von ihren Professoren in den ersten zwei Semestern echt zur Sau gemacht. Also so klein mit Hut. Also wirklich fertig gemacht. Dass die Leute meinen, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ich habe ja auch kein Design studiert, das ist der einzige Weg, dass man wirklich gut werden kann. Man muss erstmal ganz klein sein und sich dann wieder selbst aufbauen. Aber Sie werden auch hier den Unterschied kennenlernen, das werde ich Ihnen ganz klar erzählen, wie schwierig es sein kann, für Informatikerinnen mit Designern zusammenzuarbeiten. Ja? Nein, das sind keine Chaoten, die sind nur anders gedrillt worden und Sie müssen einfach verstehen, dass die anders gedrillt wurden, also wirklich, ja, als Sie. So, jetzt noch eins, der Wert von HCI, das sehen Sie natürlich auch daran, wie viel so Firmen wie Google, Amazon oder Microsoft da rein investieren. Und heute, das ist allgemein für Software jetzt, ich gehe das nicht im Detail durch, weil es kommt noch im Detail mehr. 48% des Gesamtaufwandes der Informatikprodukte, der Programme, sind Teile des User Interfaces. Das ist wahnsinnig viel. Wenn Sie aber auch mal ein bisschen anspruchsvolleres User Interface, das möglicherweise auch noch gut ist, ja, entwickelt haben und dann mal Ihre Codezeilen zählen, dann werden Sie das auch sehen. Das meiste geht ins User Interface. So. Und da sind die größten Probleme. Okay. Das heißt, wenn Sie wirtschaftlich, wenn Sie jetzt denken, okay, ich möchte nachher mal erfolgreich sein im Beruf, wenn Sie Kenntnisse hiervon haben, vom HCI, dann werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit stark nachgefragt sein im Entwicklungsbereich. Weil es eben auch allgemein, nein, so sollte ich es nicht sagen, sondern weil hier typischerweise nicht nur reine Informatikmethoden zum Zuge kommen. Darum gibt es wahrscheinlich auch wenige Menschen, die das wirklich gut vermitteln können. Und ich kann es nur deshalb, weil ich wirklich 15 Jahre lang Abteilungsleiter in der Fraunhofer Gesellschaft war und in meiner Abteilung immer auch Designerinnen oder Designer hatte und ich all diese Probleme wirklich erlebt habe. Denn das ist schwierig, diesen Prozess wirklich im Griff zu haben. Und nicht mal, ich würde von mir behaupten, ich habe es voll im Griff. Aber ich will meine Erfahrungen mit Ihnen da teilen. Und ich denke immer, im Grunde genommen mache ich eine ganz schön schlechte Vorlesung. Also ich könnte natürlich in die Vorlesung noch viel, viel mehr investieren. Verrückterweise hat sich noch nie einer von euch darüber beklagt. Ja? Wahrscheinlich liegt es an meinen Mitarbeiterinnen, die so interessante Übungen gestalten. Also, oder es liegt eben daran, dass ich wirklich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Das ist immer noch mein Standardbeispiel. Also das, da können wir jetzt mal sagen, das ist eine reale Webseite der Universität Potsdam, immerhin 6 Jahre nach der Wiedervereinigung. Ja. Die gab es damals so. Hä? Richtig gut, oder? Und Sie sehen auch sofort, was man da machen kann, oder? Das ist alles, ja, da, also es ist, da sind also größenordnungsmäßig 30 Fehler, also mindestens. Das ist eine Katastrophe, aber was könnten wir jetzt durchgehen, was da falsch ist? Also ganz offensichtlich natürlich der Kontrast, ja, zwischen Weiß und Gelb. Das ist wirklich klasse zu lesen. Und ja, das ist alles gut. So, und jetzt zeige ich Ihnen was ganz, was richtig Tolles. Ja, das klingt so banal, aber dieses Interface ist einfach richtig geil. Warum? Warum? Zum Beispiel ein Aspekt, jeder kann es sofort benutzen. Wenn Sie Google aufrufen, was erwarten Sie? Sie wollen ein Suchwort eingeben. Und niemand sucht, wo er das eingeben muss. Dahin eingeben, läuft. Ja? Das heißt, man hat es wirklich minimiert. Und wenn Sie sich Google anschauen, ist ja ungefähr seit 10 Jahren jetzt aktiv, die haben auch kaum was daran geändert. Und warum nicht? Weil es einfach gut ist. Es klingt verrückt, ja? Sie glauben das jetzt nicht, dass das wirklich gut ist. Es ist wirklich gut. Ja? Und Sie können trotzdem eine ganze Menge daran machen. Ja? Aber wenn Sie weiterschalten. Und der Standardbenutzer will nicht mehr davon machen. Sie können also sagen, jetzt manipuliert mich das natürlich auch. Ja, gut, okay, das manipuliert Sie. Eröffnet Google einige Chancen, Ihre Daten nachher weiterzuverkaufen. Aber es funktioniert. Das gleiche übrigens für Amazon. So. Und Usability, jetzt ins Deutsche übersetzt, ist Benutzbarkeit oder Bedienungsfreundlichkeit. Aber die, Sie sehen schon leicht, die Begriffe werden immer blöder. Ja? Bedienungsfreundlichkeit. Okay. Also wir brauchen, bleiben dabei bei dem Mischmasch, Usability. Ja? Und das sind die wichtigen, hätte ich eigentlich auch fett machen können. Die Kriterien sind immer die Erlernbarkeit. Deshalb ist zum Beispiel Google auch so gut. Sie haben quasi null Erlernbarkeitsaufwand. Es funktioniert sofort. Okay? Das wird es immer geben. Aber übrigens, das ist jetzt Ihre Herausforderung zur Verbesserung des Interfaces bei Google. Es muss effizient benutzbar sein. Das ist es auch. Also eine geringe Fehlerrate aufweisen. Wir werden immer, wenn wir eine Usability Study machen, werden wir auch messen, wie viele Fehler machen unsere typischen Benutzer. Denn Fehler sind schlimm, weil sie irre viel Zeit kosten in der Bedienung eines Systems. Ja? Und, ja, das ist ein schönes Wort auch, Benutzer-Satisfaktion. Also User-Satisfaction. Also Satisfaction. Das verstehen Sie, ne? Bewirken sollen. Also, ganz und einfach, so eine Benutzungsschnittstelle hat auch Wirkungen, jede Benutzungsschnittstelle hat Wirkungen auf Ihre Emotionen. Sie können gar nicht anders. Und Sie sollen einfach damit zufrieden sein. Sie sollen es toll finden. Okay. Aber das ist nicht nicht das Ende. Also wenn Microsoft 2002, die haben bisher auch noch nicht viel mehr gelernt, aber immerhin, sagt, okay, gute Usability, Synonyme dafür sind gut zu benutzen, zugänglich, klar, verständlich, idiotensicher, vollständig, fertig und verfügbar, dann ist das nicht der Ende der Kletterstange. Überlegen Sie sich in sozialer Interaktion oder mit einem Assistenten oder Freund, ja, was würden Sie sich da wünschen von einem Freund? Und letztlich ist das das Maß. Wenn wir in Richtung Assistenzsysteme gehen wollen, sollte sich ein Computer so verhalten wie ein Freund. Das für Sie wie eine Freundin. Ja? Okay. Das heißt ja, sollte versuchen zu helfen, sollte immer verständnisvoll sein. Nicht nur verständnisvoll, sondern verstehen. Daran mangelt es. Nur mal um den Unterschied zu sagen. Also zum Beispiel so ein, heute Morgen war ich unterwegs mit dem Navi. Ja, die, ich nenne mein Navi immer Anneliese, weil da so eine Frau redet. Und die ist entsetzlich verständnisvoll. Ja. Aber die versteht mich nicht. Also, ja. Also ich glaube, das ist genau der Unterschied. Dann auch etwas. So Werte wie Verlässlichkeit und nicht verletzen ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und wie können Sie als Programmiererin oder Programmierer verletzend sein? Zum Beispiel, wenn Sie schlechte Fehlermeldungen machen. Ja, ja, gar nicht beleidigend, sondern verletzend. Also den Benutzer für dumm darstellen. Oder das Extreme, was ich auch hatte, einer meiner Mitarbeiter ist längst, er ist sogar was geworden, aber der hat ein System gebaut, das hatte überhaupt nur eine Fehlermeldung. Und diese Fehlermeldung war ein großes System, ein ganzer Renderer. Er hat natürlich immer Erklärungen dafür, warum, ja, weil das zu viel Zeit kostet jetzt und das macht er noch nachher. Ich sage, das hat er nie mehr gemacht. Aber die Fehlermeldung war ganz einfach. What do you mean by this command? Und das ist so, ja. Das ist, stellen Sie sich einen Freund vor, der so mit Ihnen umgeht. Ja, okay. Also das ist wirklich wichtig. Und last not least, auch das klingt vielleicht verrückt, aber schauen Sie sich die sozialen Netzwerke an. Natürlich müssen wir mit unseren Interfaces auch erzeugen, dass die Leute gerne mit den Systemen zusammen sind. Weißt du, die Welt besteht nicht aus hartem Arbeiten. Ja? Okay? Das wären Zukunftsziele. Da kann ich Ihnen auch nicht genau sagen, oder naja, ich kann Ihnen zwar wahrscheinlich gar nichts dazu sagen, wie man das erreichen soll. Aber als Zielprojektion, ein System soll sich so verhalten wie ein Freund. Könnte man ja mal machen. Okay. Die Folgerung daraus, und ich übertreibe es heute auch nicht, oder? Nein, ich habe noch Zeit. Die Folgerung daraus ist, wir brauchen irgendwie einen systematischen Prozess, um das zu machen. Es geht nicht so, mach das mal. Oder hör dir 12 Vorlesungen vom Krömke an und dann kannst du das. Nee, so ist es nicht. Wir brauchen einen Lernprozess und überhaupt jedes Interface ist ein Prozess. Und das ist aus dem Software-Engineering gar nicht so ganz, ganz weit weg. Denn natürlich hat es was mit Software zu tun. Aber ist dieser Zyklus das Schlimme nur für Sie, ist, dass dieser Zyklus oft durchlaufen wird. Ja? Immer etwas entwerfen, etwas implementieren und etwas evaluieren. Wenn ich jetzt sage implementieren, ist das ganz allgemein. Sie werden zum Beispiel hier lernen, wir nennen das Paper-Prototype zu machen. Also etwas nicht mit dem Computer, sondern auf dem Papier. Ja? Denn so zum Beispiel Menüs, das können Sie prima mit Papier simulieren. Dazu brauchen Sie keinen Computer. Wirklich neue Ideen, da würden Ihnen Werkzeuge, Informatikwerkzeuge eher im Weg stehen, weil die das nämlich nicht wollen, das umzusetzen. Die haben ja was anderes. So. Und da müssen sie sich ein bisschen reingewöhnen. Und die meisten, das ist auch so, ich frage auch immer dann, wenn ich mal eine Prüfung mache, die meisten machen es ja über die Übung. Was war denn das Überraschendste für Sie? Also jetzt in der gesamten Vorlesung. Ja, dann ist es das, dass Sie sagen, ja, das war das, dass man das mit Papier so auf dem Tisch, dass man da prima ein User-Interface simulieren kann. Und das dann zu erstellen, ist reine Kopfarbeit. Sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren, nicht auf das Werkzeug. Und Sie können es auch ändern. Und auch zukünftige Anwender, die keine Informatikerinnen sind, im Sinne von partizipatorischem Prozess, ja, ist auch so ein Schlüsselwort, ja. Also, dass Sie Ihre User partizipieren lassen bei der Entwicklung, die können das auch machen. Verstehen Sie? Die können auch Schere nehmen und da irgendwas zuschneiden und sagen, ja, ich hätte das aber gerne so. Und Sie wissen dann, wie wichtig das ist. Sie können sich als guter HCI-Entwickler nicht als Herrenmensch darstellen und ich mache das für Sie. Das ist Quatsch. Sie müssen die Kenntnisse Ihrer zukünftigen Anwender und Benutzer mitnutzen. Und da müssen Sie auch Werkzeuge benutzen, wo Sie partizipieren können. Und nicht von oben drauf stülpen. Denn Sie kriegen nie die Ideen von den Benutzern, wenn Sie sie nicht teilnehmen lassen. Das ist eigentlich einer der Schlüsselaspekte. Die besten Ideen, also Sie werden als Informatikerin oder Informatiker nie in der Lage sein, die Prozesse, die Sie nachher mit Ihrer Software machen, lösen, behandeln sollen, so zu verstehen wie typische Power-User in diesem Bereich. Das schaffen Sie nicht, egal wie viel Sie davon verstehen. Ja? Und Ihre Kunst ist es, diese Leute für Sie arbeiten zu lassen. Dass die für uns arbeiten. Und das Schöne ist, das tun sie auch noch gern, weil sie das nämlich im Moment zumindest nicht gewöhnt sind. Die glauben immer, diese Systeme, IT und so, das ist etwas, das wird uns gegeben. Und Sie, wenn Sie geschickt sind, nehmen Sie sie mit in den Prozess rein und lassen sie für sich arbeiten. Sie strukturieren das dann nur. Aber das heißt, dummerweise nicht, Wasserfallmodell einmal durchlaufen, sondern immer wieder dasselbe. Immer wieder. Und hier in der Lage sein zu evaluieren, das wirklich zu können, nicht nur in irgendeinen Projektplan reinschreiben, Evaluation, gar nicht zu wissen, was da wirklich gemeint ist. Klingt ja gut, ne? Okay. Dann Änderung des Designs, Wiederimplementierung, Wiederevaluation. Eigentlich von dieser Folie müssen Sie gar nichts anderes mitnehmen, als hiervon, von diesem Kreis, heute Nacht träumen. Das würde vollkommen reichen. Okay, das sind jetzt viele Sachen. Ein wichtiges Wort hier auf dieser Folie. Die sind ein bisschen geschwätzig, das ist so ein Nachteil. Wenn ich Folien schreibe, schreibe ich immer zu viel drauf. Aber Stichwort Anforderungsanalyse, das wissen Sie, im Kontext Software Engineering ist das ein stehender Begriff. Ja. Wie macht man das? Diese Anforderungsanalyse ist das Schwierigste an einem gesamten Projekt überhaupt. Weil Sie schlicht und einfach, weil Ihnen zukünftige Anwender nie sagen können, was Sie haben wollen. Die wissen es auch nicht. Sie wissen auch nicht, was Sie ihnen anbieten können. Und darum ist dieser ins Gespräch kommen, auf gleicher Ebene, nicht Sie als Herrenmensch, sondern als Partner, ist der Schlüsselpunkt für eine gute Anforderungsanalyse. Gut. Ein Hauptproblem hier an der Stelle ist, wie im, egal mit welchen Methoden Sie das machen, Sie werden ganz, ganz einfach, ist es, einen Prozess anzuschauen und die Hauptaufgaben zu identifizieren. So. Das kann jeder, auch jeder Dumme. Das Schwierige ist es, dass Sie Aufgaben identifizieren, an die man eigentlich gar nicht denkt. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben hier ein Anmeldesystem für Veranstaltungsanmeldungen. PRG haben das wahrscheinlich einige von Ihnen schon genutzt. Funktioniert prima, seit Jahren. Also hundertprozentig stabil, auch wir können uns einfach drauf verlassen. Jetzt, Montag, ist uns was passiert, dass einer der Tutoren abgesagt hat und gesagt hat, ich kann doch nicht. Jetzt hatten wir das aber schon freigeschaltet, das System, ab Donnerstag. Das heißt, wir hatten schon Einträge in der Datenbank. Wir hatten jetzt mit einmal eine Gruppe weniger. So, was machen? So, an diesem Prozess, dass das mal auftreten könnte, haben die Entwickler nie gedacht. Nie. Und das ist so ein ganz typisches Beispiel, wo man sie einfach später immer brauchen wird. Es wäre nur dumm, daraus zu schließen. Ich denke auch nicht daran. Ja? Weil dann werden sie mich später alle brauchen. Sondern geschickt ist es, an einige Sachen mitzudenken. Zu diese vollkommen bekloppten Sachen, die Anzahl der Tutorengruppen ändert sich nach Beginn des Prozesses. Natürlich kann man das beschreiben, da denkt aber vorher keiner dran. Wieso sollte sich das auch ändern? Also, ja, jetzt wo wir es erlebt haben, denkt jeder dran. Klar, kann ja passieren. Ja. Aber Datenbank halb voll und so weiter und so weiter. Und alles muss dann irgendwie umstrukturiert werden. Und vor allen Dingen sollen sich da in diese Gruppe keine neuen auch eintragen. Ja. So, und dafür braucht man natürlich dann Leute, die da auch was dran ändern können. Dafür wird man immer Informatiker brauchen und darum ist Ihr Job auch nie überflüssig, egal wie gut Sie es machen. Ihre Arbeit wird aber daran gemessen, wie gut Sie auch an so etwas denken. Und Sie werden überrascht sein, wenn Sie da mal querdenken, nachher in Firmen, ja, da sagen alle Leute, ja gut, wo Sie alles dran denken, ja, aber natürlich, kann natürlich sein. Ja. Und das werden Ihnen die User auch nur dann erzählen, wenn Sie sie ganz, ganz stark locken, diese Schwierigkeiten, ja, dazu freundlich sein. Okay. Gut, Verlässlichkeit, wir werden das noch anschauen. Also Verlässlichkeit des Systems. Jedes System, das für Sie nicht verlässlich ist, das werden Sie nie und nimmer gerne benutzen. Das ist Käse. Ja. Wenn Sie die Angst haben, dass Sie damit was kaputt machen, Ihre Daten kaputt machen oder so, dann werden Sie auch nie was ausprobieren. Das heißt, die Verlässlichkeit des Systems für den Benutzer ist ganz, ganz wichtig. Und letztlich sind Sie Psychologe hier oder Psychologin. Sie müssen davon ausgehen, dass die Anwender, wenn das System neu ist, erstmal misstrauisch sind. Ja. Und Sie müssen dieses Misstrauen auch bei der ersten Benutzung abbauen. Verrückte Sachen, an die man denken muss. Ne? Ist wirklich, also irgendwie, wieso soll ich an sowas denken? Ich schiebe da in Java oder sonst wie gerade ein paar Boxes zusammen und dann ist das doch gut. Ja, ist nicht gut. Gut, Verfügbarkeit. Sollte natürlich keine Fehler in den Arbeitsprozess einführen. Also das, Sie sollten nicht verwehren. Und auch hier ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie Privatsphäre nutzen. Aber diese Sachen schauen wir uns nochmal später genau an. Darum gehen wir da jetzt auch drüber hinweg. Ganz wichtig ist, warum Sie am Anfang schon intensiv arbeiten müssen. Das Schlimmste in Projekten, und es zielt auf Projekte, ist, dass sie aus dem Budget laufen, alles zu teuer wird oder alles zu spät ist. Jetzt sagen Sie, das ist normal. Nein, das darf nicht normal sein. Sie müssen Projekte so planen, so oft auch die Zyklen. Also wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie diesen Zyklus häufiger durchlaufen müssen, dann müssen Sie das einplanen. Das läuft nicht wie ein Wasserfallmodell. Das ist Quatsch. So hat noch nie einer ein gutes Interface entwickelt. Warum ist das so wichtig? Weil Sie auch darunter leiden werden. Denn die Verspätung oder es wird zu teuer, das erzeugt Druck und Druck erzeugt Fehler und Druck erzeugt, dass bestimmte Sachen nachher unterlassen werden und dann die Pleite des Projektes. Wir können uns ja mal überlegen, warum immer noch 30 bis 70% aller Softwareprojekte als gescheitert nachher angesehen werden. Ist ja verrückt. Wir machen seit 40 Jahren Software Engineering, seit fast 45 Jahren. Und trotzdem scheitern noch so viele Projekte. Stellen Sie sich vor, 30 bis 70% aller Brücken würden zusammenbrechen. Das wäre ja dasselbe, wenn man das einem Bauingenieur erzählen würde. Das glaubt er jetzt nicht, ja?
Doch, ich habe es mir nur gerade bildlich vorgestellt.
Ja, das ist auch in Ordnung. Aber so schlecht sind Sie, oder so schlecht haben wir uns, oder so schlecht verstehen wir das nicht. Sie persönlich sind überhaupt nicht schlecht. Aber wir müssen uns einfach die Problematik klar machen, mit der wir umgehen. Und es ist bestimmt nicht falsch, wenn ich sage, gute Softwareprojekte erfolgreich zu machen, ist echt eine Kunst. Und Sie müssen da kein Steve Jobs oder so für sein. Das ist das Problem. Und wenn Sie nachher unter Druck geraten, dann machen Sie keine Evaluation mehr. Was meinen Sie, wie viele Bachelor-, Masterarbeiten ich gehabt habe, Diplomarbeiten, wo die Leute sagen, ja, das konnte ich nicht mehr machen. Oder ich konnte nur noch einen befragen. Aber einer ist schon besser als keiner. Das ist auch so ein Grundsatz. Denn was sind die Konsequenzen? Wenn Sie schlecht arbeiten, haben Sie am Ende unzufriedene Kunden. Sie verlieren in der Konkurrenz mit anderen Herstellern und wahrscheinlich würden Sie Ihren Job verlieren. Also es lohnt sich schon, an der Stelle was zu tun. Detaillierte Anforderungsanalyse ist immer der erste Schritt. Wir werden das noch ein paar Mal machen. Es wird aber auch der erste Schritt in der Übung sein. Da wird Sie Claudia dann hinführen. Einfach mal zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es denn? Und Sie werden beginnen mit dem naiven Ansatz. Wir verfolgen hier wirklich so ein bisschen die Ausbildungsmetapher auch für Designer, ganz einfach, weil es auch in diesem Bereich passt. Das heißt, ohne Ihre aktive Beteiligung passiert hier nichts. Ich erzähle nicht alles, so müssen Sie das machen. Weil ich hätte hier nicht nur die 10 Gebote stehen, sondern mindestens 10.000 kleine Regeln. Wenn dann, dann, das nützt nichts. Ja. Das war's für heute. Aber für Fragen stehe ich Ihnen natürlich gern noch zur Verfügung.
Sie haben gesagt, dass wenn man das evaluieren, man kann das über Papier machen. Aber wie ist das mit Response Time? Weil endlich, wenn man das kodiert und so weiter, und dann das Response Time ist so langsam.
Genau. Response Time können Sie natürlich nicht, also die Geschwindigkeit können Sie natürlich nicht mit Papier erzeugen. Response Time ist ein wichtiger Aspekt. Also ich werde Ihnen dann erzählen, wenn man zum Beispiel, das können Sie sich auch leicht nachvollziehen, zum Beispiel schlechte Response Time. Überlegen Sie sich, dass Sie die Maus, die Response, den Zeiger dann, dass Sie das um eine halbe Sekunde verzögern. Nur eine halbe Sekunde. Und überlegen Sie sich mal dann, was passiert. Sie werden nie mehr klein positionieren können, weil Sie immer drüber wegschießen. Am Anfang Zeit der Maus, da hatte ich einen Kollegen aus Bayern, also das klingt ja jetzt wirklich verrückt, ja. Aber da hatten wir mal ein schlecht eingestelltes System auch, Maus, nicht die Response Time, sondern quasi die Zeigergeschwindigkeit viel zu hoch. Das heißt, er hat ein bisschen bewegt, ja, und das ist über 3-4 Pixel gesprungen. Und obwohl er Informatiker war, man ist nicht zu glauben. Er hat dann versucht, schlicht und einfach durch Druck auf die Maus, dadurch, dass er fester gedrückt hat, quasi den Rollwiderstand zu erhöhen, um auf diese Art und Weise genau zu positionieren. Es klingt total verrückt, was Benutzer und auch intelligente Benutzer, was die machen. Es ist für sie wahrscheinlich gar nicht mehr denkbar, dass es Leute gibt, die überhaupt nicht verstehen, warum sie hier die Maus bewegen und sich da der Zeiger bewegt. Die da Schwierigkeiten haben, weil das ist ja... Ist das normal? Nein, wenn ich an der Tafel stehe, ist das nicht normal. Wenn ich da was bewege, dann mache ich es da und nicht da. Es ist nicht normal. Das ist... Okay, es ist vor allen Dingen nicht natürlich. Und es gibt Leute, gerade ältere noch, die wenig Computererfahrung haben, die damit Schwierigkeiten haben. Mit so einfachen Dingen. Geschwindigkeit können Sie mit einem Paper-Prototyp nicht testen. Aber Geschwindigkeit ist wichtig. Ja.
Ist auch im Rahmen der Vorlesung, dass Sie uns beibringen, wie wir diese Evaluation zu interpretieren haben?
Ja. Also das sind zwei Teile. Wir würden das immer unter dem Aspekt Versuchsplanung, Versuchsdurchführung, Versuchsauswertung verstehen wollen. Wir machen eigentlich keine Statistik, aber ich weise auf ein paar statistische Maße hin, die man hier benutzen kann und sollte und was wichtig ist. Also es ist mehr als der Mittelwert und die Standardabweichung. Ja. Aber wir machen keine ersatzweise Statistikvorlesung, das macht auch keinen Sinn. Aber die Auswertung ist wichtig. Wobei Sie im Designprozess, naja gut, man muss ja eben unterschiedliche Sachen, das Problem ist immer, wie viele mögliche Probanden oder Versuchsteilnehmer haben Sie dann? Wenn Sie ein Internetprojekt machen, können Sie schnell 5000 oder so kriegen. Dann sind alle statistischen Maße ganz anders zu beurteilen, als wenn Sie 5 Kommilitonen überredet haben, teilzunehmen. Ja. Ich meine, ich ulke ja auch bezüglich der Statistik immer über die Mediziner, weil bei denen ist ja das Gesetz der großen Zahl bei 5 erfüllt. Ja, weil sie haben halt nicht mehr Fälle. Woher sollen sie die auch kriegen? Sie können ja nicht Leute vorher krank machen, um dann zu... So. Das Wichtige, was Sie verstanden haben müssen, und darüber werden wir natürlich sprechen, zum Beispiel mit 5000, wenn Sie n gleich 5000 haben, ist jedes Ergebnis signifikant. Also das, fast alles kommt als signifikant heraus. Und wenn Sie 5 haben, ist fast gar kein Ergebnis signifikant. Das heißt, Signifikanz, also statistische Signifikanz, ist ein Maß, was nur so mit, sagen wir mal, im Unterschied zwischen 30 und 200 Teilnehmern einen Sinn macht. Und wenn Sie ansonsten ein unsinniges Ergebnis haben, weil es immer erfüllt ist oder nie, müssen Sie halt schauen, welche anderen statistischen Maße oder außerhalb der Statistik, was können Sie trotzdem noch machen? Weil von dem Ben Nielsen einen wichtigen Spruch gibt es von ihm. Ein User-Test ist besser als keiner. Das klingt banal, aber in vielen, vielen Fällen können Sie schon mit einem Test, 30% der Fehler, die Sie gemacht haben, in den Entwurf rausbringen. Und 30% weniger Fehler gemacht zu haben, wäre schon toll. Also ein ganz bisschen machen wir es. Haben Sie auch Hunger? Ich auch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.